Und es ist schön, wieder hier zu sein, dass wir wieder uns Gedanken machen können über wichtige Fragen der Zukunft. Manchmal frage ich mich, wenn die Politiker wüssten, was so in ein paar Jahren so abläuft, dann würden sie da manche Entscheidungen anders treffen, ne? Man müsste mal unseren Politikern mal so eine Vortragsreihe mal geben, ne? Dass sie wissen, was kommt. Und dann können sie bessere Entscheidungen treffen. Denn die Bibel sagt, was kommt. Kommende Ereignisse. Ja, wir hatten gestern ein Thema, was eher die negative Seite beleuchtet hat, der Zukunft. Gestern ging es um das Sonntagsgesetz. Und das war natürlich das, was in der Endzeit Satan tun wird, um die Gläubigen zu verfolgen, Gottes Wahrheit anzugreifen und versuchen, irgendwo den Sieg davon zu tragen. Aber wir wissen, dass Jesus den Sieg haben wird. Das hat die Prophetie, hat Jesus den Sieg bereits schon verbracht am Kreuz, und die Prophetie sagt voraus, dass er auch am Ende den Sieg haben wird. Heute Abend wollen wir uns das anschauen, was das Gute in der Endzeit sein wird, nämlich was Gott tun wird. Ich beginne mit einer Geschichte. Es ist Sonntagabend. Ich komme vom Hauskreis nach Hause, da läutet das Telefon. Ein neu getaufter Jugendlicher ruft mich an und erklärt ganz begeistert, du musst jetzt noch unbedingt bei mir vorbeikommen. Ich habe da einige Leute kennengelernt und die haben ein paar schwierige Fragen, die kannst du sicher ihnen besser beantworten. Ich bin müde und die Augen wollen mir schon zufallen, aber ich setze mich ins Auto und fahre los. Schon vor der Tür höre ich einige Stimmen, die eifrig diskutieren. Im Zimmer sehe ich meinen Freund, wie er ungefähr 10 bis 15 Freunden und fremden Leuten und auch Schülern aus seiner Klasse Bibelstunden hält. Sie hängen an seinen Lippen und wollen gar nicht mehr nach Hause gehen. Ich spüre, wie der Geist Gottes wirkt. So dauert das Gespräch bis weit nach Mitternacht. Sie wollen unbedingt jeden Abend wiederkommen und schon nach einigen Tagen äußern die Ersten den Wunsch, getauft zu werden. Ein anderer Jugendlicher berichtet mir, wie sie in der Fußgängerzone gesungen haben und dass Hunderte von Menschen stehen geblieben sind. Einer aus der Gruppe, der sonst nicht so viel sagt und eher schüchtern ist, hat sich dorthin gestellt und mit der Vollmacht des Heiligen Geistes gepredigt, ohne jegliche Vorbereitung. Die Menschen waren ergriffen und sie wollten unbedingt noch mehr von Jesus und der Botschaft hören. Am Sabbat ist das Gemeindezentrum überfüllt. Viele Menschen sind gekommen und wollen das Wort Gottes hören. Hunderte müssen stehen. Stühle werden dazugestellt und noch bis draußen drängen sich die Menschen. Einfache Geschwister gehen nach vorne, geben Zeugnis von ihrem Glauben und predigen das Evangelium. Man ist noch in den Nachmittag hinein zusammen und einige wollen selbst am Abend noch nicht nach Hause gehen, obwohl sie den ganzen Tag noch nichts gegessen haben. Bei einer Evangelisation, die am nächsten Abend beginnt, muss der Vortrag sogar zweimal hintereinander gehalten werden, weil so viele Menschen kommen, dass die Plätze nicht ausreichen. Während der Veranstaltungen sprechen unsere Geschwister in den Nachbarräumen mit Gästen, um sie im Gottes Wort zu unterweisen. Der Geist Gottes wirkt mächtig. Der Prediger kommt kaum noch mit dem Taufen nach. Und auch an den Geschwistern geht eine Umwandlung vor. Jeder setzt sich bis zum Äußersten für die Verbreitung des Evangeliums ein. So oder so ähnlich stelle ich mir das vor, wenn der Spätregen kommt und der laute Ruf verkündigt wird. Wenn der Geist Gottes in vollem Maße über diese Erde ausgegossen wird. Ich denke, das wird eine spannende Zeit sein. Es wird eine schöne Zeit sein. Ellen White hat in einer Vision dieses Ereignis gesehen. Aber sie beschreibt es nicht von der Perspektive dieser Erde, wie ich das gerade in der Geschichte gemacht habe, sondern sie hat die himmlische Perspektive beschrieben. In dem Buch Erfahrung und Gesichte, Seite 270, schreibt sie, ich sah Engel eifrig im Himmel hin und her eilen, auf die Erde hinab und wieder zum Himmel aufsteigen. Sie bereiteten sich auf die Erfüllung eines besonderen Ereignisses vor. Dann sah ich einen anderen mächtigen Engel, der beauftragt worden war, auf die Erde hinabzusteigen, um seine Stimme mit derjenigen des dritten Engels zu vereinigen und seiner Botschaft mehr Kraft und Nachdruck zu verleihen. Dem Engel wurde große Kraft und Herrlichkeit verliehen. Und als er hinabstieg, wurde die Erde von seiner Klarheit erleuchtet. Das Licht, welches diesen Engel umgab, drang überall hin. Und er rief mit lauter Stimme, sie ist gefallen Babylon, die Große. Und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Die Botschaft von dem Fall Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt. Mit der Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben. Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich mit dem letzten großen Werk der dritten Engelsbotschaft anzuschließen, indem es zu einem lauten Ruf wächst. Das Volk Gottes wird dadurch vorbereitet in der Stunde der Versuchung, die bald über die ganze Erde kommen wird, zu bestehen. Ich sah ein großes Licht auf ihnen ruhen und sie vereinigten sich, die dritte Engelsbotschaft furchtlos zu verkündigen. Engel wurden gesandt, den mächtigen Engel vom Himmel in seinem Werk zu unterstützen. Und ich vernahm Stimmen, die überall hinzudringen schienen. Geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaft werdet ihrer Sünden und ihr nicht empfangt etwas von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Diese Botschaft schien ein Zusatz zur dritten Botschaft zu sein, indem sie sich diese anschloss, gleich wie der Mitternachtsruf sich der zweiten Engelsbotschaft im Jahr 1844 anschloss. Die Herrlichkeit Gottes ruhte auf den geduldig wartenden Heiligen und sie verkündigten ohne Furcht die letzte feierliche Warnung und den Fall Babylons. Sie forderten das Volk Gottes auf, aus Babylon auszugehen, damit es dem schrecklichen Schicksal derselben entgehe. Wie wird es sein? Gott hat uns ein bisschen einen kleinen Einblick gegeben in das, was kommt. Wenn wir in die Zukunft schauen, ich habe es gestern schon mal angedeutet, dann sehen wir, dass Satan mehr wirken wird und dass Gott mehr wirken wird. Der Kampf zwischen Gut und Böse geht auf einen Höhepunkt zu. Beide Kräfte werden stärker. Wenn wir auf das schauen, was Satan tut, dann können wir Angst bekommen, denn Satan ist mächtig. Satan kann viel und er wird viel machen. Aber Gott ist stärker. Und Gott wird auch in der Endzeit viel wirken. Und wenn wir auf das schauen, was Gott in der Endzeit wirkt, dann bekommen wir Zuversicht, Freude, Begeisterung. Gott möchte sein Werk beenden. Wir haben heute Abend das Thema Frühregen und Spätregen. Da geht es um die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das Thema der laute Ruf. Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Spätregen ist, dass der Heilige Geist in besonderem Maße wirken wird. Und der laute Ruf ist dann die Folge dessen, dass wir die Botschaft allen Menschen auf der Welt verkündigen. Zunächst einmal wollen wir uns zum ersten Teil zuwenden, dem Frühregen und Spätregen. Und zwar, diese Begriffe kommen aus der Landwirtschaft, aus dem Nahen Osten. Dort gibt es mehrere Regenperioden, aber zwei ganz wichtige. Einmal der Frühregen, der dafür da ist, dass der Same, wenn er ausgestreut worden ist, bewässert wird und dass er aufgehen kann und keimen kann. Und dann gibt es nochmal kurz vor der Ernte einen Spätregen. Und zwar der bewirkt, dass die Früchte und das Getreide reifen kann und dass die Ernte vorbereitet wird und dass dann die Ernte reif ist. Wenn der Frühregen nicht fällt, kann die Saat nicht aufgehen und dann wächst nichts und dann kann man auch nichts ernten. Wenn der Spätregen nicht fällt, dann ist zwar dieses alles gewachsen zwischendurch, aber es kann nicht reif werden und es kann auch nicht geerntet werden. Beides ist notwendig. Und das vergleicht die Bibel mit dem geistlichen Leben. Das lesen wir einmal. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne mit aufschlagen. Joel Kapitel 2. Joel Kapitel 2, Vers 23. Joel ist einer der kleinen Propheten. Joel 2, Vers 23. Dort heißt es: Und ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen wie zuvor. Das heißt, Gott hat hier gesagt, dass er ihnen, dem Volk Israel, Frühregen und Spätregen sendet. Das ist natürlich erstmal wörtlich gemeint. Das heißt, dass sie genügend Regen haben, um auch genug zu essen zu haben. Aber das ist auch übertragen gemeint, geistlich gemeint. Und zwar den Frühregen, den beschreibt Joel in den Versen davor, nämlich in Kapitel 2, Vers 12 bis 17, lesen wir nachher. Und den Spätregen, den beschreibt Joel in Kapitel 3, 1 bis 4. Das lesen wir mal, Joel Kapitel 3, 1 bis 4. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Was ist denn der große und schreckliche Tag des Herrn, der hier angekündigt wird? Das ist der Tag des Gerichts. Und wann ist der Tag des Gerichts? Das ist der Tag der Wiederkunft. Wenn Jesus wiederkommt, das ist für die Ungläubigen ein Tag des Gerichts und für die Gläubigen der Tag der Befreiung. Und bevor das geschieht, heißt es hier, dass Gott seinen Geist ausgießen will. Und die Söhne und Töchter sollen weissagen und die Alten und Jünglinge sollen Träume und Gesichte haben. Übrigens, das ist hier die Gabe der Prophetie, die hier beschrieben ist. Es gibt in der Bibel die Gabe der Prophetie in zwei verschiedenen Art und Weise. Entweder, dass Gott einen Menschen beruft, der dann lebenslang Prophet ist. Und er gibt diesem Menschen immer wieder Träume, Visionen oder auch Auditionen, das heißt, dass er etwas hört, was der Prophet dann weitersagt. Und was der Prophet sagt, ist eigentlich nicht seine eigene Meinung, sondern das, was Gott ihm gesagt hat. Es gibt aber die prophetische Gabe auch, wie es hier beschrieben ist, dass Gott das auch punktuell in die Breite gibt. Das heißt, dass Menschen von Gott einen Traum bekommen und Gott ihnen etwas sagt, was wichtig ist, aber sie sind deswegen nicht ein Prophet. Also was sie sagen, ist deswegen nicht alles inspiriert. Zum Beispiel Nebukadnezar hatte einen Traum, Daniel 2. Nebukadnezar war kein Prophet. Aber Gott hat ihm einen Traum gegeben, um mir etwas mitzuteilen, und der Daniel hat ihm den Traum deuten können. Und so hat Gott hier gesagt, dass in der letzten Zeit die Gabe der Prophetie in dieser Form der breiten Streuung überall kommen wird. Und zwar, ich bin überzeugt, es hat zwei Funktionen, diese Träume und die Gesichte. Das macht Gott nicht einfach so, sondern er hat einen Zweck damit. Und zwar der Zweck ist, dass erstens er uns Schutz gibt. Zum Beispiel, wenn wir verfolgt werden, wenn wir gesucht werden, dann kann Gott einen Engel schicken oder er gibt dir eine Vision und er sagt, pack deine Sachen und geh, in 2 Stunden sind sie hier. Und du packst die Sachen und gehst und wenn sie kommen, bist du weg. Gott wird uns durch Träume und Visionen, durch Engel, wird er führen und uns direkt, ja. Elia hat auch gesagt, wo er hingehen soll, zum Bach Krit. Und das Zweite ist, dass er uns zu Menschen schickt für die Missionen, die offen sind für sein Wort. Heute ist es manchmal ein bisschen mühselig, muss man Tausende von Menschen ansprechen, bis man einen gefunden hat, der dann auch offen ist. Obwohl es, denke ich, sicherlich auch schon ein bisschen gebessert hat. Denn in schwierigen Zeiten sind die Menschen immer wieder aufgeschlossener für Gottes Wort. Aber der Gott, der dann sagt, gibt dir den Traum und sagt, geh zu der Frau Meier in der Bahnstraße 20 und dann gehst du hin und die Frau ist vorbereitet und man macht mit ihr 3 Bibelstunden und die kann getauft werden. Das heißt, Gott wird das Werk in die Hand nehmen. Ja. Aber das geschieht eben dadurch, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Er hat schon mal den Heiligen Geist in besonderem Maße ausgegossen, damals bei Pfingsten, als dann die 3000 getauft wurden und die Pfingstpredigt von Petrus gehalten worden ist. Und am Ende wird es nochmal so sein. Der Heilige Geist ist in der Zwischenzeit nicht verschwunden, der ist ja geblieben. Und seit Pfingsten ist der Heilige Geist da und wirkt. Ohne Heiligen Geist würde sich kein Mensch bekehren. Aber es wird nochmal eine Manifestation des Heiligen Geistes geben, die so gewaltig sein wird, das wird wesentlich stärker sein in der Zukunft, als das im Pfingsten gewesen ist. Das wird die größte Manifestation des Heiligen Geistes, die je auf dieser Erde gewesen ist. Und das wird eine wunderbare Zeit sein. Ellen White sagt dazu im großen Kampf 463, ehe Gott zum letzten Mal die Welt mit seinen Gerichten heimsucht, das sind die Plagen mit gemeint, wird sein Volk erweckt werden zu der ursprünglichen Gottseligkeit, wie sie seit dem apostolischen Zeitalter nicht gesehen wurde. Der Geist und die Kraft Gottes werden über seine Kinder ausgegossen werden. Hier sehen wir auch gleich schon, der letzte Satz wird hier beschrieben, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgießt. Aber in dem Satz davor haben wir auch gleich die Bedingung, denn die Verheißungen haben auch sehr häufig Bedingungen. Und die Bedingung hier ist, dass seine Kinder, Gottes Volk, eine Gottseligkeit, eine Frömmigkeit, einen Glauben, ein Vertrauen zu Jesus hat, so wie die Apostel. Und seitdem Apostelzeit nicht mehr in der Zwischenzeit gewesen ist. Das bedeutet, solange Gottes Gemeinde, solange wir Laodicea sind, wird das nicht passieren. Weil Laodicea hat nicht diese Gottseligkeit und die Frömmigkeit und diesen starken Glauben wie die Urgemeinde. Deswegen, gucken wir es auch gleich an, wird dieser Heilige Geist, Ausgießung, überall, wird erst dann kommen, wenn die Gemeinde rein ist und wenn dann auch durch diese schwierigen Zeiten des Sonntagsgesetzes die Gläubigen wesentlich stärker und enger an Gott festhalten. Natürlich sollen sie vorher da schon sich vorzubereiten. Aber dass sie mehr an Gott festhalten und gereinigt werden. Übrigens, wir hatten schon über die Sichtung und über das Sonntagsgesetz gesprochen. Und wenn die Sichtung kommt, wenn das Sonntagsgesetz kommt und die Menschen sich dann entscheiden müssen, so oder so, gerade in der Adventgemeinde, ist es so, es wird nicht möglich sein, dass du jetzt sagst, naja, ich kann ruhig so vor mich hindümpeln und so, das nur so mit einem halben Herzen mitmachen und wenn es denn soweit ist, das Sonntagsgesetz kommt, dann mache ich ernst. Meine Lieben, das funktioniert nicht. Denn diejenigen, die nur mit einem halben Herzen dabei sind, die bereiten sich darauf vor, das Mahlzeichen des Tieres zu bekommen. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Und wer im Kleinen untreu ist, wird auch im Großen untreu sein. Das heißt, wichtig ist, dass wir jetzt lernen und einüben, in kleinen Dingen treu zu sein, in unseren Alltagsdingen. Und dann wird auch in großen Dingen, die auf uns zukommen, wir treu sein können. Großer Kampf 612. Diese Bewegung wird der des Pfingsttages ähnlich sein. Wie am Anfang der Apostelzeit durch die Ausgießung des Heiligen Geistes der Frühregen fiel, um das Aufsprießen des köstlichen Samens zu bewirken, so wird am Ende der Tage der Spätregen ausgegossen werden, damit die Ernte reife. Hier vergleicht Ellen White Früh- und Spätregen mit der Ausgießung vom Heiligen Geist bei Pfingsten. Das war kurz 40 Tage nach Jesu Himmelfahrt. Das war der Frühregen, das damals der Heilige Geist ausgegossen worden ist, damit die Saat ausgestreut wird, damit der Beginn der christlichen Gemeinde da sein konnte. Und am Ende kommt der Spätregen, der Heilige Geist, der dann bewirkt, dass die Ernte reif wird und alle Menschen sich entschieden haben und Jesus wiederkommen kann. Meine Lieben, dieser Spätregen, ich glaube, dass dieser Spätregen, der auf uns zukommt, das Schönste wird, was wir je in unserem Leben erlebt haben. Das wird so gewaltig sein. Wenn der Heilige Geist einen Menschen erfüllt, dann haben wir auch positive Gefühle dabei, dann haben wir auch Begeisterung dabei, dann haben wir eine Veränderung. Der Mensch ist geschaffen worden von Gott im Paradies, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben. Und wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann wird unsere Gemeinschaft mit Gott so eng sein, dass das alles andere uns ja, vollkommen nebensächlich und unwichtig ist. Und wir so durch die tiefe Gemeinschaft mit Gott so eine Begeisterung im Herzen haben, eine Freude im Herzen haben, wie das mit irdischen Dingen niemals möglich ist. Das wird eine wunderbare Zeit sein. Und wir werden so viele Erfahrungen machen. Ich bin überzeugt, die Wunder, die Gott dann tun wird, durch den Spätregen, das sind mehr Wunder und Zeichen als die ganzen 6000 Jahre Menschheitsgeschichte zusammengenommen. Und das in wenigen Wochen und Monaten. In der Bibel haben wir ziemlich viele Wunder Gottes beschrieben. Aber man muss sich vorstellen, dazwischen lagen manchmal Jahrhunderte, wo nichts gewesen ist. Und trotzdem haben wir in manchen Situationen, wo sehr viele Wunder geschehen sind, als Jesus auf der Erde war, wie viele Wunder hat er getan, wie viel Krankheit hat er geheilt. Mein Lieben, ich bin überzeugt, Jesus sagt, wir werden noch viel mehr tun als er in der letzten Zeit. Wenn weltweit überall Tausende, Millionen von Wunder geschehen werden, Kranke geheilt werden, Tote auferstehen werden, meine Lieben, wir werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, was Gott tut. Aber wir haben gar keine Zeit zum Staunen, weil wir ja was zu tun haben. Wichtig ist, dass wir für die Endzeit erkennen, wer welche Aufgabe hat. Die Aufgabenverteilung muss ganz klar sein. Und die hat Gott uns gesagt. Manche versuchen, das zu tun, was Gottes Aufgabe ist. Und dann machen sie den falschen Job und werden scheitern. Für die Endzeit, für die letzte Zeit, ist es Gottes Aufgabe, für unsere Sicherheit zu sorgen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist es, durch den Spätregen den lauten Ruf zu verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Wie wir das tun können, gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Wann kommt der Spätregen? Ich habe jetzt kein Datum genannt, aber wir wissen so ein bisschen von den Ereignissen. Und zwar, er kommt nach dem Sonntagsgesetz und nach der Sichtung. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt sagen, wir warten darauf, bis es kommt, sondern er kann auch jetzt schon teilweise fallen. Hier ein Zitat, Ellen White, Brief B55 von 1886. Der große Streitpunkt, das Sonntagsgesetz, der so nahe bevorsteht, wird jene ausjäten, die Gott nicht eingesetzt hat. Das ist die Sichtung. Er wird ein reines, wahrhaftiges, geheiligtes, geistliches Haus haben, das auf den Spätregen vorbereitet ist. Eine Bedingung, was wir eben schon gesehen haben, ist, dass der Glaube ganz stark ist in Gottes Volk. Dass wir vom Vertrauen zu Gott, von unserem Ausleben des Glaubens, ungefähr auf dem Niveau sind der Urgemeinde. Und wenn ich mir die Adventgemeinde heute anschaue, muss ich sagen, davon sind wir weit entfernt. Und wenn wir auch noch, was wir nachher sehen werden, Einigkeit brauchen. Die Einigkeit ist wichtig für den Spätregen. Und wenn ich mir die Adventgemeinde anschaue, weltweit, deutschlandweit und wo auch immer, dann wird die Einigkeit immer weniger. Das heißt, in anderen Worten, wir entfernen uns immer mehr von dem Zeitpunkt, dass der Spätregen fallen kann. Deswegen menschlich gesehen ist es unmöglich, dass er jemals fallen wird, weil Satan es immer schaffen wird, Streit in der Gemeinde hereinzubringen, um das Wirken vom Heiligen Geist zu blockieren. Aber wenn die Sichtung da gewesen ist, durch das Sonntagsgesetz kommt die Sichtung, darüber hatte der Daniel schon gesprochen, dass über die Hälfte die Gemeinde verlassen wird, und dann ist die Gemeinde, was steht hier? Rein, wahrhaftig, geheiligt, geistlich. Und dann sind die Bedingungen da, dass der Spätregen fallen kann. Natürlich können wir auch jetzt schon dafür beten. Warum? Wenn es Gruppen gibt, Hauskreise, Gemeinden, Gläubige, die jetzt schon die Bedingungen erfüllen für den Heiligen Geist, dann fällt er jetzt schon. Zwar noch nicht in der Vollmacht im Spätregen für die ganze Welt. Der Spätregen heißt, dass es weltweit gleichzeitig sein wird. Aber der Heilige Geist kann jetzt schon dort wirken, wo er zugelassen wird. Ich muss es andersrum sagen. Wenn der Heilige Geist nicht in vollem Maße wirkt, liegt das niemals an ihm. Es liegt immer an uns. Der Heilige Geist geht immer maximal so weit, wie wir es zulassen. Und wenn wir schläfrig sind und lau sind, dann würde der Heilige Geist gerne mehr tun, aber er kann nicht mehr tun. Wenn aber jetzt schon eine Gruppe da ist, die Gott ganz hingegeben ist, die Einigkeit hat, die demütig ist, die mit Jesus lebt, ihm vertraut, dann kann der Heilige Geist da schon so stark wirken, dass Wunder geschehen. Ich könnte jetzt anfangen, von Erfahrungen zu erzählen, von Wundern zu erzählen, wo Gott schon Wunder tut, in Deutschland. Das heißt, wir sollen um den Spätregen beten und auch schauen, wie können wir die Bedingungen erfüllen dafür. Die Bedingung, viele wollen gerne Spätregen haben, aber ohne die Bedingungen. Und die Bedingungen, die sind nicht so sehr bequem. Da müssen wir nämlich aus unserer Sofa-Ecke rauskommen. Gucken wir es gleich an, die Bedingungen. Nochmal kurz zurück. Frühregen und Spätregen. Interessant ist, Ellen White bezieht diesen Früh- und Spätregen-Vergleich erstens auf die Heilsgeschichte. Haben wir eben schon gelesen. Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten, das damals der Frühregen war, zu Beginn der christlichen Gemeinde. Und der Spätregen kommt in der Endzeit, nämlich, dass die Ernte eingebracht werden kann, dass die Menschen vorbereitet werden auf Jesu Wiederkunft. Zweitens bezieht Ellen White den Frühregen aber auch auf die Endzeit. Sie spricht von einem endzeitlichen Frühregen. Eine Zeit der Erweckung vor dem Spätregen. Wie ich gerade eben schon sagte, der Spätregen hat gewisse Bedingungen. Und die werden nicht erfüllt einfach, dass wir jetzt sagen, ab morgen fällt der Spätregen, ab morgen alles anders. Nein, wir sind in einem gewissen, durch unseren Wohlstand, den wir haben, sind wir in einer gewissen geistlichen Erstarrung. Und dieser Laodicea-Zustand wird niemals zum Spätregen führen. Deswegen muss der Frühregen vorher kommen, eine Zeit der Erweckung. Eine Zeit der Erweckung, wo Entscheidungen getroffen werden, klare Entscheidungen, wo wir unsere Lebensweise ändern. Ob das unsere Ernährung ist, ob das unsere Gewohnheiten sind, was wir uns anschauen, was wir lesen, welche Filme wir gucken oder wir nicht gucken, wie viel wir vom Smartphone abhängig sind, was auch immer. Hatten wir darüber gesprochen, über die Lebensstile, Fragen. Dass wir Weltlichkeit und Sünden ablegen. Jeder hat irgendwo so sein Päckchen manchmal so mit sich, wo er weiß, eigentlich müsste ich da was ändern. Dass wir unsere Beziehung zu Jesus stärken. Meine Lieben, das ist eine Zeit der Erweckung. Erweckung heißt, dass das geistliche Leben gestärkt wird. Der Spätregen ist etwas, was man äußerlich sieht, wo Wunder geschehen, wo Gott Träume und Gesichter gibt. Der Frühregen ist etwas, was man nicht äußerlich sieht, was man nur im Herzen hat. Meine Lieben, ich bin überzeugt, die Zeit des Frühregens, der Erweckung, ist jetzt. Ich erlebe immer wieder in vielen Gemeinden, wie Gemeindeglieder aufwachen, wie sie ihr Leben verändern, wie Jugendliche bereit sind, sich voll für Jesus, für Gottes Sache einzusetzen. Dass in der Mission man mehr Bestrebungen hat und das auch teilweise mit Erfolg gekrönt ist. Ellen White sagt dazu, viele haben zu einem Großteil versäumt, den Frühregen anzunehmen, nämlich diese Erweckung. Sie sagen, ach, das brauche ich nicht und lass die anderen ruhig mal. Sie glauben, dass dieses Versäumnis durch den Spätregen wettgemacht werden kann. Das heißt, sie sagen, naja, wenn denn der Spätregen kommt, dann bin ich dabei. Meine Lieben, wenn du den Frühregen, wenn du die Zeit der Erweckung nicht miterlebst, wenn es an dir vorbeigeht, dann wird auch der Spätregen an dir vorbeigehen. Und dann wirst du am Ende nicht dabei sein. Gottes Gemeinde wird triumphieren, ja. Die Frage ist, bist du dabei? Und ob wir dabei sind, entscheidet sich nicht, wenn das Sonntaggesetz kommt. Denn sie wird nur sichtbar, was in unserem Herzen ist. Ob wir dabei sind, entscheidet sich heute. Wie wir zu Jesus stehen. Wie wir unsere Entscheidungen für Jesus treffen. Ob wir bereit sind, uns aufwecken zu lassen. Wenn nicht der Frühregen fällt, Testimonies Band 5, Seite 6, wenn nicht der Frühregen fällt, dann gibt es kein Leben. Wenn der Frühregen, und sie meint den endzeitlichen Frühregen, nicht seine Arbeit beendet, kann der Spätregen nicht einsetzen. Also Ellen White spricht deutlich davon, dass es nicht nur damals vor fast 2000 Jahren den Frühregen gab bei Pfingsten, sondern dass jetzt der Frühregen vor dem endzeitlichen Spätregen der Frühregen fällt. Und sie spricht auch von der dritten Ebene, nämlich der persönlichen Ebene. Dass nämlich das Gottesbild im Menschen wiederhergestellt wird. Dass Gott uns verändern möchte. Und meine Lieben, das hängt auch mit der Erweckung zusammen, mit dem endzeitlichen Frühregen. Sie schreibt, Christus kommt bald, Seite 131, so wird der Herr euch auch Regen genug geben, den Frühregen und den Spätregen. So wie Tau und Regen zuerst fallen, um die Saat zum Keimen zu bringen und dann um die Ernte heranreifen zu lassen, Frühregen und Spätregen, so wird der Heilige Geist verliehen, um den Prozess des geistlichen Wachstums von einem Stadium zum anderen voranzubringen. Das Reifen des Getreides symbolisiert die Vollendung des göttlichen Wirkens an den Menschen. Durch die Macht des Heiligen Geistes wird das Bild Gottes im Wesen des Menschen vollendet, bis wir völlig umgewandelt sind in das Bild Christi. Meine Lieben, und das geschieht jetzt. Sind wir bereit, uns von Jesus umwandeln zu lassen in sein Bild? Und jetzt verstehen wir auch, warum wir nicht am Ende vom Schlafzustand direkt in den Spätregen wechseln können. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Wenn wir den Heiligen Geist nicht erlauben, Jesus nicht erlauben, unser Charakter verändern zu lassen, dann können wir unseren Charakter nicht von jetzt auf gleich einmal um 180 Grad drehen. Das geht nicht. Genauso wie die törichten Jungfrauen, als sie aufwachten und sie merkten, das ist alle, ihr Öl ist alle, keine Chance mehr hatten. Das heißt, sie hatten nicht mehr die Möglichkeit, das nachzuholen. Wenn der Mitternachtsruf kommt, wenn das Sonntaggesetz kommt, dann ist es nicht mehr möglich, Versäumtes nachzuholen. Und dann werden viele Adventisten aufwachen und werden sagen, hätten wir doch nur. Warum haben wir nur so viel geschlafen? Jetzt ist die Zeit, wo wir es können. Jetzt ist noch Zeit, wo wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Ich habe gestern ein paar Zitate gebracht, die zeigen, wie im Hintergrund die Weichen gestellt werden für das Sonntagsgesetz. Jetzt ist die Zeit, dass wir uns von Gott verändern lassen. Der persönliche Früh- und Spätregen. dass Gottes Bild in uns wiederhergestellt wird. Und wodurch? Indem wir auf Jesus schauen. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Worauf schaust du, wenn du Freizeit hast? Was, womit beschäftigst du dich? Ich muss da wieder an meine Frau denken. Sie fragte mich, als sie so bettlägerig wurde im November, wie kann es sein, dass so viele Menschen, so viele Adventisten und auch andere Menschen in ganz Deutschland und darüber hinaus Europa und auch in anderen vielen Teilen der Welt auf mich schauen, ich so im Mittelpunkt stehe, die Aufmerksamkeit so auf mir ist. Da habe ich ihr gesagt, naja, ich glaube erstes Vierteljahr, so von April bis Juni 2022, war das vor allen Dingen deshalb, weil ich so bekannt bin und du meine Frau bist. Aber als es denn ab Oktober, November, Dezember mit ihr immer schlechter wurde, und da war wieder so ein, zwischendurch hat es ein bisschen nachgelassen im Sommer, aber als es dann im Herbst wieder stärker wurde, diese Aufmerksamkeit, war es deswegen, habe ich zu ihr gesagt, die Menschen schauen jetzt deswegen auf dich, wegen deinem Charakter. Wie du das Leid trägst, wie du damit umgehst und wie du Jesu Bild widerspiegelst und das sichtbar wird. Und dann hat sie gesagt, wie kann das sein, dass ich so meine Aufmerksamkeit im Mittelpunkt stehe? Ich habe nie eine Predigt gehalten. Ich habe nie einen Vortrag gehalten. Ich war nie in der Öffentlichkeit. Ich habe immer nur im Hintergrund gewirkt. Und trotzdem stehe ich auf einmal so im Mittelpunkt. Ich kleiner Mensch, was kann ich schon tun? Und da habe ich zu ihr gesagt, das Entscheidende ist nicht, was wir tun, sondern wer wir sind. Du kannst noch so viel für Gott tun. Du kannst predigen, du kannst auf der Straße evangelisieren, du kannst alles Mögliche tun. Wenn dein Leben Jesu Bild nicht widerspiegelt, ist alles umsonst. Wenn deine Worte und dein Leben nicht übereinstimmen, glaubt dir kein Mensch. Und in Astrids Leben konnte man das sehen. Je mehr es am Ende zuging, desto mehr war sie mit Gott verbunden, desto länger hat sie auf Jesus geschaut, sich mit der Ewigkeit beschäftigt, desto stärker wurde Jesu Charakter in ihr sichtbar. Wodurch? Durch Anschauen werden wir verwandelt, weil ihr auf einmal die irdischen Dinge vollkommen unwichtig geworden sind. Und sie hat sich mit der Bibel, mit geistlichen Liedern beschäftigt. Die hat sich damit beschäftigt, wie kann ich anderen Gutes tun? Und innerhalb von wenigen Wochen, sie war nicht immer so stark, ist das viel, viel deutlicher geworden in ihr. So, diese innere Stärke, die geistliche Stärke, die sie in den letzten Wochen ihres Lebens hatte, hatte sie in ihrem Leben vorher nicht. Das kam woher? Weil sie sich auf Gott konzentriert hat, auf Jesus. Meine Lieben, Gott möchte das Bild Gottes in uns wiederherstellen, indem wir Jesus vertrauen, indem wir ihm gehorsam sind und indem wir auf Jesus schauen. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Und wenn Gott uns etwas sagt, dann sollten wir es einfach tun. Auch wenn wir es nicht verstehen. Was Gott uns sagt, ist immer gut. Ist immer uns zu unserem Besten, zu unserem Segen. Die Vorbereitung auf den Spätregen. Ich habe jetzt ein paar Almai-Zitate und ich habe immer was unterstrichen, so die wichtigsten Punkte, und das habe ich dann mal zusammengefasst. Das Zeitalter, in dem wir jetzt leben, soll für alle, die darum bitten, das Zeitalter des Heiligen Geistes sein. Bittet um seinen Segen. Es ist Zeit, dass wir uns Gott stärker weihen und hingeben. Es ist die Zeit des Spätregens, in der der Herr seinen Geist in großem Ausmaß geben wird. Betet beständig und wacht im Geist. Hier mal zwei Dinge. Erstens, bitte um den Heiligen Geist. Wir sollen darum beten. Auch Jesus sagt es in Lukas 11, dass wir darum beten sollen. Der sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, sollten wir unser Leben Jesus übergeben. Für diesen Tag wieder Gott bitten, dass er mit uns geht, dass er bei uns ist. Und wir sollten an jedem Morgen, wenn wir aufwachen, Gott bitten, dass er uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und auch bitten, dass wir die Bedingungen erfüllen, dass er mehr uns erfüllen kann. Denn wir können mehr oder wenig vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und dass Gott in unserem Leben, und je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, desto mehr wird er unser Leben verändern und die Dinge, die den Heiligen Geist blockieren, wegtun. Und dann werden wir mehr vom Heiligen Geist erfüllt werden und dann kann er uns wieder noch mehr verändern und das ist ein positiver Kreislauf. Man muss nur einmal starten. Und diese Veränderung ist etwas Schönes. Das heißt aber auch, dass wir manches loslassen müssen. Manches loslassen müssen, was uns lieb ist. Was wir loslassen müssen, das wird Gott dir zeigen. Das weiß ich nicht. Aber das lohnt sich. Das Ergebnis, der Segen, ist unglaublich groß. Weihe dich Gott noch stärker. Früher habe ich immer gedacht, entweder ich habe mein Leben Gott übergeben oder ich habe es nicht gemacht. Entweder ja oder nein. In der Zwischenzeit ist mir bewusst geworden, dass ich auch in der Hingabe wachsen kann. Je mehr ich erkenne, kann ich auch in der neuen Erkenntnis wieder mich Gott hingeben und da stärker werden. Und wenn Gott mir zeigt, ich soll an der Stelle meine Ernährung verändern, dann kann ich auch dort sagen, lieber Gott, ich weihe mich dir, auch an dem Punkt möchte ich dir folgen und mich dir weihen. Das heißt, wir können auch in der Hingabe stärker werden. Darüber sollten wir nachdenken und Gott bitten, dass wir in der Lage sind, uns ihm noch mehr hinzugeben. Early Writings 71. Wir als Christen sollten alle Streitigkeiten beilegen und uns zu Gott zur Rettung der Verlorenen ganz hingeben. Wir sollten im Glauben um den verheißenen Segen bitten und er wird kommen. Die Ausgießung des Geistes zur Zeit der Apostel war der Frühregen und das Ergebnis war herrlich, doch der Spätregen wird noch reichlicher fließen. Gut, jetzt wird es praktisch. Wir sollten alle Streitigkeiten beilegen. Auch die gibt es doch bei uns nicht, oder? Es gibt überall Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse, manche, die bewusst Streit anlegen, es auf Streit anlegen. Die Frage ist, sie sagt nicht, streitet nicht miteinander, sagt sie nicht, sondern sie sagt, die Streitigkeiten beilegen. Das heißt, aufeinander zugehen, die Hand reichen, uns versöhnen. Wenn es nicht klappt, jemanden Neutralen dazunehmen, der als Vermittler kommt. Es geht. Wenn wir geistliche Menschen sind, wird der Heilige Geist uns dazu führen. Und Streitigkeiten beilegen bedeutet, dass ich manchmal von meinem Ego, von meinem Recht haben wollen runterkomme. Dass ich auch mal unteren Weg gehe. Jesus hat immer Recht gehabt, oder? Hat das Menschen immer gesagt, dass er immer Recht hat? Er hat die Menschen spüren lassen, dass er sie liebt, dass er ihr Bestes möchte. Streitigkeiten beilegen. Meine Lieben, offene Sünde, Streitigkeiten blockieren das Wirken des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Wenn wir offene Sünde zulassen, wenn wir Streitigkeiten zulassen, wird der Heilige Geist blockiert. Ich habe immer wieder erlebt, wenn wir in der Mission erfolgreich sein wollen, dann liegt es nicht an der Methode. Wir müssen eine bessere Methode haben. Natürlich, die Methoden machen auch ein bisschen was aus, aber das sind gerade vielleicht 5 oder 10% des Erfolgs. Das Entscheidende ist, wenn die Gemeinde bereit ist, dann schickt Gott die Menschen von selber. Dann können wir auch ohne Methode viele Menschen, viele Gäste in der Gemeinde haben. Dann kann Gott auch irgendwo einen Flyer, den einer weggeworfen hat, irgendwo aus der Mülltonne wieder auffischen lassen und der Mensch kommt und Gott hat 1000 Möglichkeiten. Gott schickt so viele Menschen zu uns, wie wir als Gemeinde bereit sind, dass der Heilige Geist wirken kann. Was ist, wenn wir Streitigkeiten haben und nicht wissen, wie wir die wegkriegen? Es gibt da ein Geheimrezept. Und das funktioniert. Das lautet beten. Gemeinsam beten. Eine Gemeinde braucht einen Gebetskreis. Ich weiß nicht, ich kenne Jeslar nicht, deswegen kann ich frei reden. Ich weiß nicht, was ihr habt und was ihr nicht habt. Eine Gemeinde ohne Gebetskreis ist eine tote Gemeinde. Der Gebetskreis ist die Heizung der Gemeinde. Wenn der nicht da ist, dann ist es kalt in der Gemeinde. Und wenn du im Winter die Heizung ausfällt, dann rufen wir alle gleich. Der Monteur muss gleich kommen. Wenn die geistliche Heizung ausfällt, dann sollten wir auch gleich rufen. Wir können und sollten darum beten, gemeinsam, zusammen, zu Hause, in Hauskreisen oder in der Gemeinde, in Gebetskreisen. Und wir können auch, wenn es uns ganz ernst ist, wir merken, wir beten, aber das tut sich noch nicht genug. Dann gibt es noch eine zweite Sache, die das noch stärker verstärkt. Die zweite Geheimwaffe, und die heißt Fasten. Beten und Fasten. Meine Lieben, wenn wir das tun, dann wird sich was verändern. In meinem Leben und in der Gemeinde. Und wenn es nur ein Mensch ist oder zwei Menschen sind in der Gemeinde, die fasten und zusammen beten, wird sich was verändern. Jetzt sagt ihr, naja, okay, wir haben vielleicht einen Gebetskreis und da kommen immer nur zwei oder drei. Macht doch nichts. Wenn drei beten für die Gemeinde, dann kann viel passieren. Wenn drei ernstlich beten, kann mehr passieren, als wenn 100 nur mit halbem Herzen beten. Legt alle Streitigkeiten bei. Gibt sich Gott zur Rettung der Verlorenen ganz hin. Meine Lieben, Mission ist nicht etwas, was wir so nebenbei machen. Wir haben ja den Missionsleiter, den Prediger, die machen das schon. Mission ist eine Lebensaufgabe eines jeden Christen. Und wir wirken zuerst, was ich eben schon sagte, durch das, was wir sind. Aber auch, dass wir bereit sind, auch für die Verlorenen, dass sie ein Brennen im Herzen haben, uns für sie einzusetzen. Wie auch immer. Jeder hat andere Gaben, jeder hat andere Möglichkeiten. Dieses Brennen im Herzen, das ist wichtig. Wenn du das nicht hast, was machst du dann? Es gibt wieder eine Geheimwaffe. Das heißt beten. Du kannst darum beten, lieber Gott, bitte gib mir das Brennen ins Herz. Für die anderen, für die Mission, für die Menschen. Denn es geht ja nicht darum, dass wir irgendwelche Plätze füllen, sondern es geht darum, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit. Darum geht es. Weil Gott die Menschen liebt, dass sie auch im Himmel sind. Bitte um den Spätregen. Denn wir sollten dafür beten. Die Zeit ist da, dass wir dafür beten. Die Generalkonferenz hat uns auch aufgerufen, dafür zu beten. Ellen White, Early Writings 71. Oh, wie viele sah ich in der Zeit der Trübsal ohne Schutz. Sie hatten die so dringend nötige Vorbereitung vernachlässigt. Deshalb konnten sie die Erquickung nicht empfangen, die alle haben müssen, um für ein Leben in der Gegenwart eines heiligen Gottes geeignet zu sein. Alle, die sich weigern, sich von Propheten abschleifen und behauen zu lassen und versäumen, ihre Seelen im Gehorsam der ganzen Wahrheit gegenüber zu reinigen. Alle, die nur zu gerne glauben, ihr Zustand wäre besser, als er in Wirklichkeit ist, werden zur Zeit der letzten sieben Plagen plötzlich feststellen, dass sie es dringend nötig gehabt hätten, für den Bau behauen und zugeschnitten zu werden. Das sind wieder ein paar Dinge. Hier steht, lass dich von Propheten abschleifen und behauen. Abschleifen und behauen, das kann manchmal schmerzhaft sein. Aber wenn man irgendwo arbeitet und ein Holzstück zuschneidet oder einen Stein zuschneidet, dann wird der so geschliffen und behauen, dass der reinpasst, wo er hin soll. Und Gott möchte uns schleifen. Wodurch? Durch Propheten. Durch welche Propheten denn? Natürlich durch die biblischen Propheten, keine Frage. Aber wir haben auch einen Propheten, der uns gute, wichtige Dinge von Gott mitgeteilt hat. Praktische Dinge. Ellen White. Sind wir bereit, uns von ihr abschleifen und behauen zu lassen? Es ist so, wenn man Ellen White liest, kann man nicht bleiben, wie man ist. Entweder man kriegt ein schlechtes Gewissen und hört auf zu lesen, oder man sagt, okay, ich bin bereit, mich zu verändern. Wenn man jetzt aber das liest und sie hat einen Maßstab, den sie uns darstellt, in manchen, gerade in Testimonies, in den Zeugnissen, hat sie uns einen Maßstab, der sehr hoch ist. Wenn ich das jetzt lese und ich merke, ich entspreche dem nicht, was mache ich dann? Bin ich frustriert und gebe wieder auf und sage, wenn ich das lese, habe ich immer ein schlechtes Gewissen, also höre ich auf zu lesen. Nein, wir müssen uns bewusst machen, wenn Gott uns durch Ellen White einen hohen Maßstab vorstellt, dann heißt das nicht, ich muss jetzt in diesem Moment diesen Maßstab erfüllen, sondern es bedeutet, lieber Gott, hilf mir, dass ich auf dem Weg bin, diesen Maßstab zu erreichen. Und wenn ich mit der Einstellung das lese, dann ist das für mich ein Segen. Dann habe ich das Ziel vor Augen, dann sehe ich, da möchte ich hin. Und dann kann ich beten, lieber Gott, hilf mir, dass ich diesem Ziel Schritt für Schritt näher komme. Und dann ist das kein schlechtes Gewissen mehr, sondern dann ist das eine Motivation, das Ziel zu erreichen. Es ist wichtig, dass wir Ellen White mit der richtigen Einstellung lesen. Und das ist so ein Segen, eine Hilfe. Gott hat uns das gegeben, damit wir vorbereitet werden. Wofür? Für den Spätregen. Dann hatten wir gelesen, reinige dich im Gehorsam. Natürlich können wir es nicht aus eigener Kraft tun, sondern das ist Gottes Kraft, Gottes Geist. Wenn wir auf Jesus schauen, dann werden wir durch Anschauen verwandelt, dass wir ihm ähnlich werden, seine Eigenschaften in unserem Leben bekommen. Erkenne deinen eigenen Zustand. Viele glauben, er sei besser, als er in Wirklichkeit ist. Das heißt, Laodicea. Laodicea weiß nicht, dass sie jämmerlich arm, blind und bloß sind. Und wenn du den Eindruck hast, dass du deinen eigenen Zustand nicht erkennst, was kannst du tun? Es gibt wieder eine Geheimwaffe. Beten. Lieber Gott, bitte zeig du mir, wie es in mir aussieht. Zeig du mir mein Inneres. Und wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann hilf mir, das zu verändern. Gott tut das, weil er wartet darauf, dass wir ihn darum bitten. Ellen White, Zeugnisse Band 2, Seite 58. Jeder muss jetzt auf den Knien vor Gott die Bibel mit dem demütigen, gelehrigen Herzens eines Kindes durchforschen. Wenn er wissen möchte, was der Herr von ihm verlangt. Keiner von uns wird je das Siegel Gottes erhalten, wenn unsere Charaktere noch Flecken oder Runzeln aufweisen. Es bleibt uns überlassen, unsere Fehler auszumerzen und den Tempel der Seele von jeglicher Verunreinigung zu säubern. Dann wird der Spätregen auf uns fallen, wie der Frühregen auf die Jünger zu Pfingsten. Das ist wieder das, was ich eben schon mal sagte. Sie hat uns hier einen sehr hohen Standard gesagt, dass unser Charakter keine Flecken oder Runzeln mehr hat. Und ich bin überzeugt, wenn ich jetzt euch fragen würde, jeder von euch würde sagen, irgendwo ist bei mir noch ein Flecken oder eine Runzel auf meinem Charakter. Und solange wir leben, wird es so sein. Aber wenn ich mich von Gott führen lasse, wenn ich auf Jesus schaue, wenn Jesu Bild in mir wiedergespiegelt wird, dann werden die negativen Dinge automatisch verblassen. Ich glaube, dass die Heiligung in der Endzeit nicht bedeutet, dass ich jede einzelne Sünde bewusst aus meinem Leben entfernt habe. Meine Lieben, wenn die eine entfernt ist, kommt die andere von hinten wieder irgendwo von links und von rechts wieder neu dazu. Wir werden nie zu Ende kommen. Sondern es geht darum, dass wir auf Jesus schauen und durch Anschauen werden wir verwandelt. Wenn wir Jesus anschauen und seinen Charakter in uns sich entwickelt, wenn seine Liebe, seine Geduld, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Gnade, seine Liebe in uns größer werden, dann werden die anderen negativen Charaktereigenschaften verblassen. Natürlich bei manchen Dingen ist es aber auch wichtig, dass man auch Entscheidungen trifft, manches zu lassen. In der Ernährung, was ich mir anschaue, welche Filme und so weiter, da muss ich mir auch Entscheidungen treffen. Aber auf Jesus schauen ist das Entscheidende, dass mein Leben sich verändert. Also hier nochmal die Zusammenfassung, durchforsche die Bibel mit demütigem Herzen. Das heißt, ich will nicht meine Meinung in der Bibel wiederfinden, sondern was will Gott mir durch sein Wort sagen? Säubere den Tempel deiner Seele von jeder Verunreinigung. Natürlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Säubern heißt, es ist noch was Unsauberes da. Das bedeutet, Gott hilft mir zu wachsen. Das letzte Zitat, der Herr ruft zu vereintem Handeln auf. Wohlorganisierte Anstrengungen müssen gemacht werden, Arbeiter zu gewinnen. Der Herr hat arme, aufrichtige, demütige Seelen, die er an eure Stelle setzen wird, die nie solche Gelegenheiten gehabt haben, wie ihr sie hattet. Sie konnten sie nicht haben, weil ihr versäumtet, euch vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Wir können sicher sein, dass diejenigen, die nicht am Frühregen teil hatten, noch ihn würdigten, dann, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, auch den Wert des Spätregens nicht schätzen werden. Sind wir aber wahrhaft Gott geweiht, dann wird seine Liebe durch den Glauben in unserem Herzen wohnen und wir werden freudig unsere Pflicht nach Gottes Willen tun. Hier wieder ein paar Dinge zusammengefasst. Erstens, handelt vereint. Gemeinsam können wir mehr erreichen als jeder einzeln. Das ist gut. Gemeinsame Aktionen, missionarische Aktionen sind wichtig. Auch diese Vortragsreihe hier, denke ich, ist ein wichtiger Baustein in dieser Sache. Ein vereintes Handeln. Wenn viele gebraucht, in der Technik und in der Moderation und der Sprecher und die Gäste zu begrüßen und was auch immer alles dazu gehört. Sei aufrichtig und demütig. Aufrichtig bedeutet, offen zu sein für Veränderung, was Gott mir zeigt. Und demütig bedeutet, von Gott abhängig zu sein. Unser Wohlstand verhindert das. Aber das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Ich bin von Gott abhängig. Ich brauche ihn. Jeden Moment. Ohne ihn geht nichts. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Das heißt, wenn der Heilige Geist dir etwas zeigt, geh. Weihe dich wahrhaftig Gott. Hatten wir schon darüber gesprochen. Und lass Gottes Liebe in deinem Herzen wohnen. Und tue freudig deine Pflicht. Viele sagen, ja, lieber Gott, ich will mal was ganz Großes für dich tun. Als Missionar irgendwo nach Afrika zu gehen oder irgendwas Großes. Aber Toilette putzen in der Gemeinde, das mache ich aber nicht. Meine Lieben, wenn ihr das nicht wollt, werdet ihr auch keine Missionar in Afrika sein können. Denn da werdet ihr mehr Toiletten putzen müssen, als es hier vielleicht in der Gemeinde so notwendig ist. Also, das heißt, Gott ruft die Menschen, die eine Arbeit sind. Ich habe meine Frau 9 Monate gepflegt. Und letzten Sommer habe ich mich gefragt, lieber Gott, ich habe eine Berufungsgewissheit. Ich weiß, du hast mich berufen zum Prediger, zum Evangelisten. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt tue ich was ganz anderes. Ich weiß jetzt, was Pflegen bedeutet. Bis zum Letzten. Und ich habe gesagt, was ich jetzt tue, ist ganz anders, als was ich sonst mache. Aber ich habe gesagt, lieber Gott, das, was du mir vor die Füße gelegt hast, das mache ich. Egal, was es ist. Auch wenn ich denke, es ist nicht meine Berufung. Aber ich mache es trotzdem. Weil ich überzeugt bin, das ist dein Weg für mich. Und ich habe gesagt, lieber Gott, wenn du willst, dass ich wieder predige, kannst du Astrid heute gesund machen, dann kann ich morgen wieder predigen. Du kannst es, keine Frage. Aber wenn du es nicht tust, dann bin ich bereit, den Weg so lange zu gehen, wie du es vorgesehen hast. Was danach kommt, weiß ich nicht. Ich wusste auch nicht, wie lange das gehen würde. Meine Lieben, lasst uns das, was Gott uns vor die Füße legt, was Gott uns zu tun geheißt, lasst uns das tun. Und wie? Freudig. Glücklich ist nicht der, der das tun kann, was er will, sondern der das, was er tun muss, gerne tut. Tu freudig deine Pflicht. Und Ellen White hat geschrieben, in einem frisch gebackenen Vollkornbrot steckt manchmal mehr Evangelium als in einer Predigt. Ich weiß nicht, welche Predigten sie damals gehört hat, aber mein Lieben, auch ein Brot backen kann zur Ehre Gottes gereichen. Gut, das waren so ein paar Dinge, diese 16 Punkte, die ich mal ein bisschen zusammengefasst habe. Man könnte noch mehr sicherlich zusammenkriegen, aber es waren so 16 wichtige Punkte, wo jeder von uns überlegen kann, lieber Gott, wo kann ich in diesen Punkten noch weiter wachsen? Und wenn wir darin wachsen, diese Bedingungen mehr erfüllen, dann wird mehr vom Heiligen Geist in meinem Leben, in meinem Umkreis und in meiner Gemeinde feiern. Ja. Wofür fällt der Spätregen? Was bewirkt er? Er ist Voraussetzung für den lauten Ruf, haben wir bereits eben gelesen. Wenn der Spätregen fällt, dass wir dann hinausgehen werden und die Botschaft verkündigen. Dass wir den lauten Ruf verkündigen. Zweitens aber auch eine Vorbereitung für die letzte Trübsal, für uns persönlich. Wir brauchen den Heiligen Geist für die letzte Zeit. Mit dem wenigen Heiligen Geist, mit dem wir jetzt gefüllt sind, würden wir die letzte Zeit nicht überstehen. Keine Chance. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist, um die Zeit zu durchstehen. Ellen White schreibt, Großer Kampf 614, Gottes Volk hat seine Aufgabe vollendet, es hat den Spätregen, die Erquickung vom Angesicht des Herrn, empfangen und ist auf die bevorstehende schwere Stunde vorbereitet. Wodurch sind wir vorbereitet? Durch den Spätregen. Natürlich, wir müssen uns vorbereiten auf den Spätregen. Der Frühregen bereitet uns vor für den Spätregen. Und der Spätregen, da wirkt der Heilige Geist in mir, dass ich die letzte Zeit durchstehen kann, weil der Heilige Geist in mir wirkt, weil er mich erfüllt. Zu der Zeit wird der Spätregen oder die Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen, um der lauten Stimme des dritten Engels Kraft zu geben und die Heiligen zuzurichten, damit sie zur Zeit der sieben letzten Plagen bestehen können. Das heißt, erstens ist, schreibt sie hier, dass der laute Ruf verkündigt wird durch den Spätregen und dass wir in der Zeit der letzten sieben Plagen bestehen können. Warum das? Wir werden morgen Abend darüber sprechen, über das Ende der Gnadenzeit. Wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, beendet Jesus seinen hohen Priesterdienst im Himmel. Wir können uns nicht vorstellen, was das bedeutet, wie sich das anfühlt, zu leben ohne einen Mittler zwischen Gott und uns. Normalerweise aus uns selbst könnten wir diese Zeit, wo Jesus kein Mittler mehr ist, könnten wir selber nicht überleben und durchstehen. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu. Wenn der Heilige Geist in unseren Herzen ist, durch den Spätregen uns ganz erfüllt hat, dann ist es der Heilige Geist, der uns dann in der Zeit der Plagen, wo Jesus nicht mehr da ist, uns festhält. Das ist die Vorbereitung, dass wir bestehen können in der Zeit der Plagen. Und natürlich Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft. Der Spätregen, der die Ernte der Erde reifen lässt, stellt die geistliche Gnade dar, die der Gemeinde auf das Kommen des Menschensohns vorbereitet. Das heißt, wir werden auf Jesu Wiederkunft vorbereitet. Das heißt, wir werden vorbereitet, Jesus zu sehen. Dafür leben wir doch, oder? Darauf warten wir doch, Jesus zu sehen. Und die Vorbereitung, ein Teil der Vorbereitung ist der Spätregen. Der gehört dazu. Aufruf, wenn wir die falschen Manifestationen der satanischen Wirksamkeit in der nachgeahmten Erweckung sehen, hatten wir darüber gesprochen, die charismatische Bewegung. Denn Satan hat den Spätregen, den Gott verheißen hat, jetzt schon vorher nachgemacht, vorgetäuscht. Sollen wir uns dann nicht nach der echten Ausgießung des Heiligen Geistes in Spätregen sehen? Und wenn wir sehen, dass Satan den falschen Spätregen bereits gebracht hat, dann heißt es, dass der echte Spätregen kurz bevorsteht. Die Fälschung als solche zu erkennen, ist wichtig, damit wir nicht verführt werden. Aber es ist noch viel wichtiger, die echte Ausgießung zu haben. Ich kann mich so lange von dem Falschen distanzieren, bis ich auch das Echte nicht mehr miterlebe. Es ist möglich, dass wir uns vor der Nachahmung so sehr fürchten, dass wir darüber versäumen, die echte Gabe des Heiligen Geistes zu schätzen und haben zu wollen. Auch wenn die Charismatiker viel vom Heiligen Geist sprechen. Das heißt nicht, dass wir es nicht tun dürfen. Der Heilige Geist ist ein biblisches Thema. Darüber sollten wir nachdenken, darüber predigen, darüber beten, dass wir den Heiligen Geist mehr in unserem Leben erleben und erfahren. Und dann wird der Heilige Geist dazu führen, dass der laute Ruf verkündigt wird. Welches Ziel haben wir bei der Verkündigung des Evangeliums? Matthäus 24, Vers 14. Matthäus 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das ist das letzte Zeichen von den Zeichen der Zeit, was sich erfüllen wird, bevor Jesus wiederkommt. Jesus kommt erst wieder, wenn das Werk beendet ist. wenn alle Menschen vom Evangelium gehört haben. Nicht alle werden sich bekehren, aber alle werden es gehört haben. Wie schaffen wir das, dass alle das hören? Wir müssen Mark Finley einladen oder Walter Veit einladen und die sollen predigen und dann haben es alle gehört und dann haben wir es geschafft. Nein, es funktioniert nicht. Ich habe mal eine ganz einfache Rechnung. Rein theoretisch natürlich ist das. Wie viele Menschen leben auf der Welt? Ungefähr über den Daumen gepeilt 8 Milliarden. Wie viele Adventisten haben wir? Sind wir? Ungefähr 22 Millionen. Rechnen wir mal ein paar wenige ab, die vielleicht ein paar, die schon alt und krank oder lau sind. Gehen wir mal von 16 Millionen aus. Das heißt, 16 Millionen im Verhältnis zu 8 Milliarden. Wie ist das Verhältnis? Wer kann gut rechnen? Ich mache es euch leichter, ich habe es zu Hause schon ausgerechnet. 1 zu 500. Also bei 8 Millionen und 8 Milliarden wären es 1 zu 1000. Wenn wir 16 Millionen haben, dann haben wir die Hälfte, also 1 zu 500. Das heißt, auf einen Adventisten kommen weltweit 500 Nicht-Adventisten. Jetzt stellt euch mal vor, jeder Adventist würde an jedem Tag einem Menschen das Evangelium weitersagen. Wie viele Tagen hätten alle Menschen das gehört? In 500 Tagen, anderthalb Jahren. Stellt euch vor, jeder Adventist würde 2 Menschen pro Tag das Evangelium weitersagen. Wann hätten wir denn alle Menschen erreicht? In 250 Tagen. Dreiviertel Jahr. Natürlich ist es rein theoretisch. Es gibt Gebiete, wo kaum Adventisten sind, wo man überlegen kann, wie kriegen wir da hin. Und da, wo viele Adventisten auf einem Haufen sind, da finden sie nicht jeden Tag einen anderen, dem sie was sagen könnten. Ja? Aber wenn mal alle Adventisten nicht verstreuen würden auf die ganze Welt, da hätten wir in einem Jahr alle Menschen erreicht und Jesus würde kommen. Es ist möglich, oder? Natürlich ist es möglich. Und warum geschieht es nicht? Der Spätregen muss erst noch fallen. Ne? Der Heilige Geist muss uns mehr motivieren. Und der laute Ruf wird beschrieben in der Offenbarung, Offenbarung 18, Vers 1 bis 5. Offenbarung 18, 1 bis 5. Danach sah ich einen Engel, einen anderen Engel, herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon, die Große, und eine Behausung der Teufel geworden, und ein Gefängnis aller unreinen Geister, und ein Gefängnis aller unreinen Vögel, und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn vor dem Zorneswein ihrer Hurerei haben getrunken alle Völker. Und die Könige auf Erden haben mit der Hurerei getrieben, und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Plagen, nichts teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Das hatten wir am Anfang auch gelesen im Zitat von Ellen White. Dieser Engel, der vom Himmel herabkommt, natürlich ist ein Symbol für eine Botschaft, die verkündigt wird. Eine Botschaft an die ganze Welt. Und hier steht, die ganze Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Das bedeutet, übersetzt, wenn diese Botschaft verkündigt wird, die hier steht, dann wird das so einen gewaltigen Einfluss auf die ganze Welt haben. Das wird so die Menschen aufwachen lassen, dass auf einmal das in aller Munde ist, weltweit, dass die Menschen davon erschüttert werden. Genau wie bei der Pfingstpredigt hat Petrus gepredigt und dann heißt es, es ging ihnen durchs Herz und sie fragten, was sollen wir denn jetzt tun? Meine Lieben, das wird eine gewaltige Erweckung sein unter den Menschen, dieser laute Ruf. Ellen White schreibt dazu, großer Kampf, 612, 613. Das große Werk des Evangeliums wird mit keiner geringeren Offenbarung der Macht Gottes schließen, als derjenigen, die seinen Anfang kennzeichnete. Also mit anderen Worten, am Ende wird es noch stärker und noch größer als am Anfang. Die Weissagungen, die in der Ausgießung des Frühregens am Anfang der frühchristlichen Zeit ihre Erfüllung fanden, werden sich am Ende der christlichen Geschichte noch einmal im Spätregen erfüllen. Diener Gottes mit leuchtendem und vor heiligem Eifer strahlendem Angesicht werden von Ort zu Ort eilen, um die Botschaft vom Himmel zu verkündigen. Tausende werden die Warnung über die ganze Erde verbreiten. Erstaunliche Taten werden gewirkt, Kranke geheilt werden, Zeichen und Wunder werden den Gläubigen folgen. Die Botschaft wird nicht so sehr durch Beweisführung als durch die tiefe Überzeugungskraft des Heiligen Geistes verbreitet werden. Die Beweise sind vorgetragen worden. Der Same ist ausgestreut und wird nun aufsprießen und Frucht bringen. Die durch Missionsarbeiter verbreiteten Druckschriften haben ihren Einfluss ausgeübt. Doch sind viele, deren Gemüter ergriffen waren, verhindert worden, die Wahrheit völlig zu verstehen oder ihr Gehorsam zu leisten. Nun dringen die Lichtstrahlen überall durch. Die Wahrheit wird in ihrer Klarheit gesehen. Und die aufrichtigen Kinder Gottes zerschneiden die Bande, die sie gehalten haben. Familienverhältnisse und kirchliche Beziehungen sind jetzt machtlos, sie zurückzuhalten. Die Wahrheit ist köstlicher als alles andere. Ungeachtet dagegen die Wahrheit verbündeten Kräfte stellt sich eine große Schar auf die Seite des Herrn. Meine Lieben, gewaltig, was da geschehen wird. Das kann jetzt schon geschehen. Es gibt jetzt schon Situationen, wo Gott Menschen zu uns führt. Nicht nur zwei oder drei, sondern viele. Und vor allen Dingen, wo der Heilige Geist sichtbar und spürbar ist. Wir hatten hier gelesen, die Botschaft wird nicht nur sehr durch Beweisführungen, als die Überzeugungskraft des Heiligen Geistes. Natürlich müssen wir Beweisführungen haben. Wir müssen auch die Botschaft logisch rüberbringen, sonst glauben die Menschen das nicht. Aber wenn ich nur auf den Verstand, wenn ich nur die Logik bringe und der Heilige Geist nicht mir die Vollmacht schenkt durch das, was ich sage, wird es nur wenig bewirken. Es geht darum, dass die Menschen innerlich bewegt sind und den Weg gehen. Sie sagt dann, dass wir vorher Druckschriften und Bücher verteilen sollen. Und wenn der laute Ruf kommt, dann wird die Saat, die wir jetzt gestreut haben, aufgehen. Es gibt noch ein anderes Zitat, das habe ich jetzt nicht dabei, fällt mir gerade ein. Ellen White schreibt, wenn das Sonntaggesetz kommt, wird der Heilige Geist vielen Menschen, die aufrichtig sind, ihnen sagen, du hast in deinem Regal ein Buch stehen. Geh hin und nimm das zur Hand. Der große Kampf vom Schatten zum Licht. Und dann gehen sie, holen das Buch aus ihrem Regal, schlagen es auf, lesen. Und was lesen sie darin? Vom Sonntaggesetz. Und sie erleben das Sonntaggesetz und dann lesen sie, dass das Buch vor 100 Jahren geschrieben worden ist und es schon vom Sonntaggesetz schreibt. Und das überzeugt sie und sie stellen sich auf die Seite der Wahrheit. Ich habe mich nur gefragt, wenn der Heilige Geist die Menschen auffordert, das Buch aus ihrem Regal zu nehmen und da reinzugucken. Wie kommt es denn da rein? Also jetzt müssen wir eine Aktion starten, in die Häuser einbrechen und überall in die Regale das Buch reinstellen. Wäre noch eine Möglichkeit, oder? Ich denke, die ist aber weniger gut. Verteilen. Verteilen. Und ich bin dankbar, ich bin froh, dass die Generalkonferenz gesagt hat, 1 Milliarde Bücher, der große Kampf vom Schatten zum Licht, diesem und nächsten Jahr verteilen. 1 Milliarde. Warum? Damit die Bücher in die Wohnung der Menschen kommen. Damit, wenn der Spätregen kommt, wenn der laute Ruf verkündigt wird, dass die Menschen dann das Buch zu Hause stehen haben. Das heißt, diese Aktion ist eine Vorbereitung auf den lauten Ruf. Das ist so wichtig. Während der Corona-Zeit gab es ja diese Demonstrationen, Corona-Demonstrationen. Und da wurden ja viele von diesen Büchern verteilt. Und gerade die Menschen, die dort demonstriert haben, die waren offen für diese Botschaft. Wie viel haben wir verteilt? 10.000 von diesen Büchern wurden verteilt. Ich bin überzeugt, wenn die Menschen das lesen. Viele lesen das, vielleicht viele haben es noch hingestellt und wenn der laute Ruf kommt, dann holen sie es raus. 1 Milliarde weltweit. Wir haben 8 Milliarden Menschen, das heißt ein Verhältnis von 1:8. Das heißt, jede Achte sollte eins bekommen. Wie viel sollten wir in Deutschland verteilen? Wie viele Menschen leben in Deutschland? 80, ungefähr 80 Milliarden. Entschuldigung, Millionen natürlich. Milliarden ist ein bisschen zu viel, ne? Das ist ein bisschen eng werden, ja. 80 Millionen. Verhältnis 1:8, wie viele Bücher müssten wir in Deutschland verteilen? 10 Millionen. Fangen wir doch morgen an. Und wenn ich mir überlege, was unsere Gemeinschaft in Deutschland dazu gesagt hat, zu dieser Verteilaktion, dann ist die Frage, wenn die das schon nicht unterstützen und mitmachen, dann muss es irgendwo jemanden geben. Ich weiß nicht, wer und was. Jesus sagt, wenn die schweigen, werden die Steine schreien. Gott hat Mittel und Wege. Dann wird irgendjemand aufstehen und wird dafür sorgen, dass in Deutschland 10 Millionen verteilt werden. Ich weiß nicht, wie das geschieht. Ich weiß auch nicht, was und wann und keine Ahnung. Gott wird es tun. Gott wird jemanden erwecken. Oder eine ganze Gruppe erwecken. Ich weiß es nicht. Das muss sich erfüllen, was hier steht. Und das wird sich erfüllen, meine Lieben, auch in Deutschland. Es gibt auch in Deutschland viele Menschen, die aufrichtig sind, die jetzt noch zurückgehalten werden durch Familienverhältnisse, durch kirchliche Beziehungen, was auch immer. Sie werden irgendwann kommen. Die Wahrheit wird irgendwann wichtiger werden. Warum haben wir jetzt so wenig Erfolg? Manchmal. Der Herr bringt zurzeit nicht viele Seelen zur Wahrheit, um der unbekehrten Gemeindeglieder willen und derer, die einmal bekehrt, wieder abgefallen sind. Evangelisation Seite 110. Das gleiche Prinzip wieder. Je mehr wir als Gemeinde geistlich sind, missionarisch offen sind, aktiv sind, selbst in unserem Leben Jesus widerspiegeln, desto mehr kann der Heilige Geist tun und desto mehr Menschen kann er zu uns führen. Stell dir vor, das ist eine Gemeinde, dass die Hälfte nicht bekehrt. Rein theoretisch. Da würden jetzt Gäste kommen, die würden eine Bibelstunde kriegen, würden sich dann mit den befreunden, mit den Gemeindegliedern und würden sich dann denen anpassen. Dann würde ja die Hälfte wieder abfallen von den Neubekehrten. Und weil Gott das weiß, hält er manche zurück. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott hält Menschen zurück, in die Gemeinde zu kommen. Warum? Weil wir nicht bereit sind. Deswegen, unsere Vorbereitung ist wichtig. Das heißt, das soll uns motivieren, zu sagen, lieber Gott, ich möchte Wunder erleben. Ich möchte, dass du wirkst. Ich möchte, dass du Erfolg bringen kannst. Der Vergleich der zweiten Engelsbotschaft mit dem lauten Ruf. Offenbarung 14, Vers 8 ist die zweite Engelsbotschaft. Den lauten Ruf haben wir eben gelesen. Hier ist der zweite Engel. Und der zweite Engel folgte, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Denn sie hat mit dem Zornesfeuer ihrer Hurerei gedrängt alle Völker. Was sind die Gemeinsamkeiten von dem, was wir gerade gelesen haben, der zweiten Engelsbotschaft und dem lauten Ruf? Dem Engel ist Offenbarung 18. Beide sagen, Babylon ist gefallen. Es wird wiederholt. Und Babylon sind die anderen Kirchen gemeint. Sowohl die Mutterkirche, Offenbarung 17 finden wir das, können wir das genauer studieren, die Mutterkirche, die katholische Kirche, römisch-katholische Kirche. Und hier geht es, wie gesagt, auch wieder um dieses System und nicht um die einzelnen Menschen. Denn es gibt in jeder Kirche aufrichtige, gläubige, bekehrte Menschen. Und natürlich auch die anderen, die dort auch gefallen sind. Babylon ist gefallen, das ist das Gemeinsame. Und alle Völker haben vom Zorneswein ihre Hurerei getrunken. Das heißt, das ist der geistliche Abfall. Geistliche Hurerei. Und das war schon die zweite Engelsbotschaft, die verkündigen wir schon seit 150 Jahren. Das war schon damals 1844, wo die Kirchen gefallen sind. Aber jetzt haben wir noch mehr Unterschiede. Der laute Ruf auf Morgen 18, der Engel, hier steht dann noch, sie ist eine Behausung aller unreinen und verhassten dämonischen Tiere geworden. Ich habe mich oft gefragt, was könnte das bedeuten? Das heißt, dass die Kirchen zwar gefallen sind, aber zwischen dem Fall vor 150 Jahren, vor 170 Jahren und dem jetzigen Zustand und wenn wir dann zu der Zeit der Plagen kommen, das geht der Fall immer weiter. Der Fall ist nicht nur einmal, sondern der geht weiter. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob das so ist, ich könnte mir vorstellen, wenn es hier steht, ein Gefängnis aller unreinen Geister, dass am Ende dämonische Geister aktiviert werden in den letzten großen Kampf, die hier an der Stelle Gewaltiges tun werden. Wunder auf der falschen Seite, Satans Seite. Und zwar wo? In Babylon, in den gefallenen Kirchen. Ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Interessant ist, dass Gott manche Völker im Alten Testament immer gesagt hat, ihre Sünden sind noch nicht, ist das Maß noch nicht voll. Israel sollte sie verschonen. Und erst wenn das Maß voll war, sollten sie Gericht ausüben. So ist es hier auch, dass Maß ist noch nicht voll. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ihre Sünden bis an den Himmel reichen. Und dann kommt das Gericht über Babylon. Wann reichen die Sünden bis an den Himmel? Wenn Babylon per Gesetz erklärt, dass Gottes Gesetz abgeschafft ist, Sonntaggesetz. Mit dem Sonntaggesetz reichen die Sünden Babylons bis an den Himmel. Und als Folge des Sonntaggesetzes wird Gott die Plagen schicken. Nicht sofort, sondern er lässt ein bisschen Zeit dazwischen. Warum? Damit die Menschen Gelegenheit haben, sich zu entscheiden. Nämlich diesen Ruf zu hören. Und weil noch viele in Babylon sind, die bekehrt sind und die aufrichtig sind, dass die Chance haben, rauszukommen. Deswegen lässt er einen Augenblick Zeit dazwischen. Und wenn sie sich entschieden haben, dann kommen die Plagen. Das ist eine Antwort auf das Sonntagsgesetz, die Plagen Gottes. Und die treffen nur die Ungläubigen, vor allen Dingen Babylon. Und deswegen der Aufruf, geht aus von ihr, mein Volk. Der laute Ruf ist nicht ein Ruf, ihr Menschen, bekehrt euch. Steht hier nicht. Sondern der laute Ruf ist ein Ruf an die bekehrten Menschen in den Kirchen, in Babylon, ihre Kirchen zu verlassen. Weil Babylon gerichtet wird. Natürlich, es kann sein, wenn wir diesen lauten Ruf verkündigen, dass auch noch hier und da sich Menschen bekehren. Aber das ist nicht die Zielrichtung, nicht die Hauptzielgruppe. Das heißt, die Hauptzielgruppe ist, andere Menschen in anderen Kirchen, bekehrte Menschen in anderen Kirchen zu erreichen und Gottes Gemeinde zu kommen. Natürlich ist das nicht möglich, wenn man in der Ökumene mitmacht. In der Ökumene ist Schäfchenstehlen verboten. Und genau das ist ja der Ruf vom lauten Ruf. Meine Lieben, ich glaube, dass wir jetzt schon diesen Ruf verkündigen sollten. Der wird natürlich erst dann durchschlagenden Erfolg haben und die ganze Welt erleuchten, wenn das Sonntaggesetz kommt, wenn die Sünden bis an den Himmel reichen, dann erst wird, aber jetzt können wir schon die Botschaft verkündigen und das tun wir auch. Und wenn wir diese Botschaft verkündigen, die Menschen aus ihren Kirchen rausrufen zur Gottes Endzeitgemeinde, dann bekommen wir Schwierigkeiten. Auch mit der AZK. Schöne Grüße. Es ist so. Denn du kannst nicht in der Ökumene mitmachen und sagen, auf Morgen 13, der Antichrist ist das Papsttum. Geht nicht. Du kannst nicht in der Ökumene mitmachen und sagen, wir verkündigen jetzt, geht aus mein Volk aus Babylon. Geht nicht. Das ist unsere Botschaft, unser Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Das ist der letzte laute Ruf, um die ganze Welt zu warnen. Meine Lieben, spätestens, wenn wir das verkündigen, wenn dieser Moment da ist, werden sie uns aus hohem Bogen aus der AZK rauswerfen. Ich hoffe vorher schon. Begründung, warum soll man rausgehen? Damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Wer drin bleibt, wer in Babylon bleibt, geht mit Babylon verloren. Denn wer die Plagen kommt, geht verloren. Deswegen ist der Ruf, auch jetzt, heute Abend, falls jemand zuhört, diesen Ruf hört. Gott ruft dich auf, aus den gefallenen Kirchen herauszugehen. Ja. Und er ruft dich auf, dorthin zu gehen, wo Gottes Endzeitgemeinde ist. Und die Kennzeichen kann man studieren, Offenbarung 12, 17, Offenbarung 14, 12 und so weiter. In Babylon bleiben ist gefährlich. Und es gibt heute viele Menschen, in den USA sogar noch mehr als in Europa. In den USA sind es Millionen, die ihre Kirchen verlassen. Nicht, weil sie nicht mehr glauben, sondern gerade weil sie glauben. Und weil sie sagen, unsere Kirchen geben uns keine geistliche Heimat mehr. Wir gehen raus und sie organisieren sich in eigenen Hauskreisen. Viele haben den Sabbat erkannt und halten für sich selbst den Sabbat. Noch sind sie nur aus den Kirchen rausgegangen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo sie auch in Gottes Endzeitgemeinde reingehen. Die Unterschiede sind noch, die zweite Engelsbotschaft wurde ab 1844 verkündigt, der laute Ruf ab dem Sonntagsgesetz. Das heißt, wir sollen ihn jetzt schon verkündigen, aber erst dann wird er diesen Glanz erreichen und diesen Höhepunkt weltweit. Wir haben noch einen Ruf in der Endzeit, den Mitternachtsruf, bei den 10 Jungfrauen. Die haben geschlafen und Mitternacht kam der Ruf, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Der Mitternachtsruf und der laute Ruf sind was Verschiedenes, sind nicht das Gleiche. Der Mitternachtsruf ist der Ruf der Erweckung an die schlafenden Gläubigen. Wacht auf, alle Gläubigen schlafen. Und das hilft mir so ein bisschen nicht ganz zu verzweifeln, wenn ich weiß, alle 10 Jungfrauen haben geschlafen. Also wenn ich mich noch schlafen sehe, muss ich nicht verzweifeln, auch die klugen Jungfrauen haben geschlafen. Aber als sie aufgewacht sind, gab es einen Unterschied. Die Vorbereitung war eine andere. Und die Vorbereitung ist jetzt. Auch im Schlafzustand kann man sie vorbereiten. Natürlich haben sie vor dem Schlafen vorbereitet, das Öl mitgenommen. Der laute Ruf ist ein Ruf der Erweckung. Wacht auf, Jesus kommt. Wacht auf vom Schlaf. Das ist der Frühregen. Das ist die letzte Erweckung. Nach diesem Aufwachen gibt es kein neues Einschlafen mehr. Ich glaube, die Zeit ist da. Die Zeit ist da, aufzuwachen. Des Mitternachtsrufes jetzt. Jesus kommt, macht euch bereit. Und der laute Ruf ist dann der Ruf der erweckten Gläubigen an die Bekehrten, ihre Kirchen zu verlassen. Der laute Ruf kommt danach, nach dem Mitternachtsruf. Ich habe das nochmal grafisch dargestellt. Es gibt die unsichtbare Gemeinde, es gibt die sichtbare Gemeinde. Die sichtbare Gemeinde, es gab zu allen Zeiten eine sichtbare Gemeinde, aber nicht alle, die zur sichtbaren Gemeinde gehörten, waren auch bekehrt, waren gerettet. Die sichtbare Gemeinde ist nach den Kennzeichen von Offenbarung 12 und Offenbarung 14 die Eventgemeinde. Dort ist sichtbare Gemeinde in der Endzeit. Die unsichtbare Gemeinde sind alle Bekehrten in allen Kirchen. Deswegen unsichtbar, weil man das niemanden an der Stirn ablesen kann. Wer dabei ist, wer nicht dabei ist. Das ist sozusagen, die unsichtbare Gemeinde ist sozusagen die Gemeindeliste des Himmels, wo die Namen. Ja. Links sind also jetzt alle Bekehrten in anderen Kirchen. Die Schnittmenge sind die bekehrten Adventisten und rechts, das sind die unbekehrten Adventisten. Die Menge soll jetzt nicht sagen, wie viel, das ist nur so schematisch dargestellt. Jetzt ist es so, die Erweckung. Der Frühregen bewirkt, dass viele schlafende, laue Adventisten erweckt werden und sich wirklich von Herzen bekehren, also zu den Bekehrten, zu Unsichtbaren dazukommen. Und ich denke, es werden viele sein, die sich erwecken lassen. Und die sich nicht erwecken lassen, werden, wenn die Sichtung kommt, die Gemeinde verlassen. Beim Sonntaggesetz wird das geschehen. Beim Sonntaggesetz werden die Mitläufer, die Halbherzigen, wie auch immer man sie bezeichnen kann, uns verlassen. Das Ergebnis, wir haben die unsichtbare Gemeinde und die sichtbare Gemeinde. Das heißt, der Teil der Nichtbekehrten ist aus der Gemeinde rausgegangen, also sind in der Adventgemeinde nur noch die Bekehrten. Aber wir haben noch andere Bekehrte in den anderen Gemeinden, die links, die noch unsichtbaren Gemeinde dazugehören, aber nicht Adventisten sind. Und der laute Ruf ruft dann diese Gläubigen, die schon Jesus folgen, schon bekehrt sind, aus ihren Kirchen raus in Gottes sichtbare Gemeinde. Und die Folge ist dann, das Ergebnis, die unsichtbare und die sichtbare Gemeinde sind identisch. Das wird am Ende so sein. Ob wir dann noch organisatorisch Gemeindelisten führen oder nicht, das weiß ich nicht. Kann sein, dass wir verboten sind. Aber wir werden als Adventgemeinde bis zum Ende bestehen. Und dann, sagt Jesus, wird es eine Herde und eine Hütte werden. Das ist Gottes Ziel, ganz am Ende der Zeit. Jeder muss sich entscheiden, so oder so. Johannes 10, dort lesen wir das, Vers 11, Vers 16 und Vers 27. Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 16. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und eine Hirte werden. Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Was sagt Jesus? Ich habe andere Schafe. Schafe sind die Gläubigen. Die sind nicht aus diesem Stall. Dieser Stall ist Gottes Stall, Gottes Endzeitgemeinde. Er sagt, ich habe noch andere Gläubige, die sind woanders. Und was will er machen? auch, ich muss sie herführen, dass am Ende eine Herde und eine Hirte. Das heißt, am Ende werden Jesu Schafe aus ihren anderen Ställen zum Stall Jesu kommen. Dann wird es nur einen Hirten und eine Herde geben. Der laute Ruf heißt, Jesus ruft seine Kinder auf, die gefallenen Kirchen zu verlassen. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn der laute Ruf verkündigt wird, werden wir das verkündigen. Aber es ist Gott, der durch uns spricht. Es ist Jesu Stimme, die durch uns spricht. Nicht wir sagen das, Jesus sagt es. Und alle Gläubigen werden sich dann in Gottes Endzeitgemeinde vereinen. In nächtlichen Gesichten, Ellen White, Zeugnisse Band 3, 297, in nächtlichen Gesichten sah ich unter Gottes Volk eine große Erweckungsbewegung. Viele lobten Gott, Kranke wurden geheilt und andere Wunder vollbracht. Spätregen. Es bekundete sich ein Geist fürbittenden Gebets, wie er sich vor Pfingsten offenbart hatte. Hunderte und Tausende besuchten Familien und erschlossen ihnen das Wort Gottes. Viele Herzen wurden durch die Kraft des Heiligen Geistes überzeugt, es war ein Geist echter Bekehrung zu erkennen. Überall öffneten sich die Türen für die Verkündigung der Wahrheit. Die Welt schien von himmlischem Einfluss erleuchtet. Es ist nicht Gottes Absicht, dass beim Säen des Samens der Wahrheit den Predigern der größte Teil der Arbeit überlassen wird. Wer ruft? Den lauten Ruf. Tausende steht hier. Jeder Gläubige. Wir alle. Nicht die Prediger sollen das meiste tun. Wer ruft? Nicht die Prediger, sondern die Gemeindeglieder haben den Hauptanteil am lauten Ruf. Natürlich, die Prediger sollen auch mit dabei sein. Warum? Erstens der persönliche Segen. Übrigens, wenn wir Bibelstunden geben, wenn wir Menschen zur Taufe, zu Jesus führen, hat derjenige, der das tut, den größten Segen. Und es wäre schade, wenn nur die Prediger den Segen bekommen. Bibelstunden geben ist eigentlich so einfach. Du hast ein Konzept. Auf dem Konzept stehen ein paar Bibeltexte drauf, ein Thema dabei. Du tust mit einem anderen Bibel aufschlagen, man liest einen abwechselnden Bibeltext vor, man stellt eine Frage, der sagt was, ich sag was. Am Ende fragst du, willst du es auch tun? Der andere sagt ja und ist fertig. Ganz einfach mit der Bibelstunde. Frage, wenn wir mit Menschen Gottes Wort studieren, das heißt Bibelstunden, also was Ellen White hier beschrieben hat, das sind Bibelstunden. Wir sagen heute Bibelstunde dazu, mit Menschen Bibel aufschlagen. Das wird nicht mehr mit Computer sein, wird nicht mehr mit Präsentationen. Am Ende wird nur noch die Bibel und mehr nicht. Und du schlägst die Bibel auf und du sprichst mit denen über die Bibel. Wenn wir am Ende das tun sollen werden, dann müssen wir uns schon mal anfangen, ne? Schon mal üben. Ja, jetzt ist die Zeit zu beginnen, anzufangen. Also der persönliche Segen ist wichtig. Und zweitens die Geschwindigkeit des Wachstums der Gemeinde. Wenn jeder Einzelne Bibelstunden gibt, Gottes Wort weitersagt, dann könnte die Gemeinde innerhalb von weniger Zeit sich verdoppeln. Ich denke, nicht jeder hat die Gabe dazu, gebe ich ja zu. Aber vielleicht ein Drittel der Gemeinde. Wenn 30 Personen in der Gemeinde Bibelstunden geben würden, stell dir vor, da würde jeder eine Person pro Jahr zur Taufe führen. Dann hätten wir pro Jahr 30 Täuflinge. Und wenn die 9 Täuflinge auch wieder neue zu Jesus führen, dann hätten wir irgendwann in 5 Jahren, in 10 Jahren, hätten wir einfach mal 500, 800 Gemeindeglieder hier. Jetzt sagen wir, ja, so viele Menschen gibt es ja gar nicht, die nach Gott suchen. Okay, lass uns mal überlegen. Wie viel Prozent der Menschen der Gesellschaft sind offen für die Wahrheit? Ich meine jetzt nicht diejenigen, die in ihren Kirchen schon fest verankert sind oder Freikirchen, sondern die für die Wahrheit offen sind. Wie viel Prozent? Was schätzt ihr? Hat jemand eine Zahl? Wie viel? 50. Oh, viel zu viel. Viel zu viel. Die meisten sind säkular, die sind überhaupt nicht offen für Gottes Wort. Auch noch viel zu viel. 3 oder 5? Okay. Also ich schätze, meine persönliche Schätzung ist 1%. 1%. Wie viele Einwohner hat La? 47 47.000. Gehen wir mal von 50.000 aus, kann man besser rechnen. Mit ein paar umliegenden Dörfern noch. 50.000. Wie viel sind 1% von 50.000? 500. Wenn wir mal von einer sehr niedrigen Zahl ausgehen, 1% sind offen, wirklich offen, dann würde es bedeuten, es sind 500 Menschen in La. Stell dir vor, die werden nächsten Sabbat alle hier. Was würden wir machen? Wir sagen, lieber Bruder Herr Butzki, jetzt kannst du Tag und Nacht Bibelstunden machen. Nein, der arme Mann ist überfordert. Der bricht zusammen. Was müssen wir machen? Aufteilen. Du kriegst 5 und du kriegst 5 und du kriegst 10. Und dann können wir das aufteilen. Jeder kann mit dem Menschen Bibelstunden machen. Sie weiterführen. Meine Lieben, Gott möchte die Menschen, die nach ihm suchen, mit uns in Kontakt bringen. Das macht er auch. Wir sagen immer, ja, die Menschen wollen ja von Gott nichts wissen. Wollen sie auch nicht, aber das 1% reicht doch aus. Wir müssen auf das sehen, was da ist und nicht auf das, was nicht da ist. Die 99%, die Gott nicht folgen wollen, von denen müssen wir uns nicht abhalten lassen. Wir müssen das 1% suchen. Die Gemeinde kann wachsen. Ellen White, Evangelisation 63. Gottes Werk muss mit Macht vorangetragen werden. Dazu sollte uns klar werden, dass Gott seinem Volk befähigte und einflussreiche Männer zuführen wird, die an der Warnung der Welt entscheidenden Anteil haben werden. Interessante Aussage, ne? Also nicht nur die Gemeindeglieder, nicht nur die Prediger, auch befähigte und einflussreiche Männer. Und als ich das Zitat vor ein paar Jahren gefunden habe, habe ich gedacht, das hat sich schon erfüllt. Ich denke nur an Walter Veit. Einflussreicher und befähigter Mann. Aber ich glaube, er ist nicht der Einzige. Es gibt noch andere. Und es wird noch andere geben. Gott hat seine Kinder, die er führen wird. Wer gibt beim lauten Ruf den Tausenden von Menschen in La-Bibelstunden? Vorträge allein reichen nicht aus. Die Menschen müssen auch persönliche Unterweisung allein in Hauskreisen, in Seminaren bekommen. Hier ist jeder Einzelne gefordert, auch du. Wenn du eine Sabbatschulklasse halten kannst, wenn du eine Kindersabbatschulklasse halten kannst, wenn du einen Hauskreis leiten kannst, wenn du 2 Stunden mit deinen Nachbarn reden kannst, dann kannst du auch mit anderen Menschen über Gottes Wort reden. Es geht. Christus kommt bald. Lasst mich euch sagen, dass Gott beim Abschluss seines Werkes, der laute Ruf, auf eine Art und Weise wirken wird, die sich von allem bisherigen grundsätzlich unterscheidet. Also schon mal keine PowerPoint-Präsentation. Die brauchen wir dann nicht mehr. Jetzt können wir sie noch brauchen, aber dann nicht mehr. Und ganz anders ist als alles menschliche Planen. Ich frage mich, was ist denn das? Gott wird Mittel und Wege anwenden, die erkennen lassen, dass er die Zügel in seine eigenen Hände nimmt. Die Menschen sind dazu nicht mehr fähig. Wir schaffen das nicht. Seine Mitarbeiter werden überrascht sein durch die einfachen Mittel, die er benutzen wird, um sein Werk voranzubringen und abzuschließen. Ich glaube, eins dieser Dinge ist, wir brauchen nur eine einzige Sache, nichts anderes. Dieses Buch. Dieses Buch in der Hand. Natürlich, wenn wir Bibelstundenkonzepte haben, ist auch gut. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, können wir auch ohne Konzept Menschen Bibelstunden geben. Natürlich können wir das. Wir brauchen nur dieses Buch und ein brennendes Herz. Und dann kann der Heilige Geist, kann Gott uns einen Traum geben, eine Vision geben und zum Menschen schicken. Gott wird durch Träume und Visionen und durch dieses Buch sein Werk beenden. Vielleicht geht es noch einfacher, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Deswegen müssen wir uns daran gewöhnen, bei Bibelstunden nicht über Meinungen zu reden, nicht über irgendwelche Dinge, sondern über die Bibel, Gottes Wort. Und ich sage immer Folgendes, wenn ich eine Bibelstunde gebe, meine Worte bekehren keinen Menschen und verändern keinen Menschen. Man muss das Wort lesen, das Wort hat Kraft, das Wort hat Macht, das Wort verändert die Menschen. Das Wort ist das Gleiche, ob bei mir oder bei dir. Wir waren in Mosambik, haben Evangelisationen gehalten. Ich war mit 10 Wir waren 10 Personen mit Geschwistern, war ich dort. Vor 15 Jahren, nicht, vor 18 Jahren. Und wir hatten 8 verschiedene Stellen, wo wir Evangelisationen gehalten haben. Auf Deutsch, wurden übersetzt, auf Portugiesisch. Und am Ende hatte jeder an seiner Stelle, manche hatte größere Gemeinde, manche hatte eine kleinere Gemeinde, jeder hatte ungefähr 25 Täuflinge. Jeder. Da habe ich zu ihnen gesagt, seht ihr, ich als Prediger und Evangelist habe nicht mehr Täuflinge als ihr. Warum nicht? Es ist das Wort, was wirkt, nicht der Prediger. Das Wort wirkt. Wir müssen das Wort verkündigen. Wenn wir das Wort verkündigen, dann können die Menschen sich durch das Wort bekehren. Mein Aufruf, und dann machen wir Schluss. Bist du bekehrt? Ja, würden wir sagen. Aber jetzt kommt die Frage. Eine Bekehrung ist immer eine dreifache Bekehrung. Und die Frage ist, bist du in allen drei Bereichen bekehrt? Punkt 1, unsere Bekehrung zu Jesus. Was wir normalerweise unter Bekehrung verstehen. Wenn der Mensch sein Leben Jesus übergibt, dass wir uns jeden Morgen Gott weihen, sollten wir jeden Morgen tun. Ja. Zweitens, Bekehrung zu seiner Gemeinde. Auch wenn die Gemeinde fehlerhaft ist, auch wenn die Gemeinde schläft oder Streit hat oder was auch immer, Jesus liebt seine Gemeinde. Er liebt uns mehr als alles andere auf der Welt. Und wer Gottes Gemeinde antastet, der tastet seinen Augapfel an. Liebst du deine Geschwister, deine Gemeinde? Du kannst nicht Jesus lieben und seine Gemeinde nicht lieben, denn die Gemeinde ist Jesu Leib. Und die Bekehrung zum Dienst. Bist du bekehrt zum Dienst? Zum Dienst, zur Mission. Dienst kann auch andere Dienste bedeuten, aber auch missionarische Dienste. Wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, dann wird auch sein Geist in mir wohnen. Und ich kann gar nicht anders, weil es in mir sich was bewegt und tut. Ich sage es immer so, einen Hund, den man zur Jagd tragen muss, den soll man zu Hause lassen. Es muss ein Brennen im Herzen sein. Und wenn dir eine dieser Bekehrungen fehlt, gibt es wieder eine Geheimwaffe. Das Gebet. Bete darum, Herr Jesus, bitte schenk mir eine Bekehrung zu deiner Gemeinde. Liebe zu meinen Geschwistern. Schenk mir eine Liebe, einen Drang, eine Bekehrung zum Dienst für die Mission. Für Menschen. Jesus gibt sie dir. Dieses Brennen im Herzen. Ja. Und wenn das Brennen da ist, dann hol nicht den Feuerlöscher, sondern dann nutz es. Dann nutz diesen Moment und sag, jetzt möchte ich gehen. Und wenn du nicht weißt, wie, gibt es wieder eine Möglichkeit. Bete darum, lieber Gott, schick du mir einen Menschen über den Weg, wo ich Zeugnis geben kann. Gott macht das. Und wir können so viele schöne Erfahrungen machen. Ich könnte jetzt anfangen, Erfahrungen zu erzählen, aber das lasse ich jetzt lieber, weil die Zeit zu Ende ist. Ich lade euch ein, dass wir zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, großer Gott, wir beten dich an, wir loben und preisen dich, Herr, weil du der Schöpfer bist, weil du der Herr bist, weil du diesen wunderbaren Erlösungsplan für uns erdacht und ausgeführt hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir durch dich Erlösung haben dürfen. Hab Dank, dass du uns verheißen hast, dass du den Spätregen ausgießen wirst. Hab Dank, dass wir sehen dürfen, dass in vielen Teilen schon dein Heiliger Geist wirkt und stark wirkt. Herr, wir bitten dich, vergib uns, wenn wir oftmals so schläfrig sind, wenn wir oftmals um uns selber drehen, wenn dein Werk, wenn Menschen, die verloren sind, uns so wenig berühren. Herr Jesus, schenke uns ein brennendes Herz. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Tu du alles hinweg aus unserem Leben, was den Heiligen Geist hindert. Zeig du uns, was das ist, was wir verändern sollen. Erfüll du uns dann immer mehr mit deinem Heiligen Geist. Lass uns mehr auf dich schauen, Herr Jesus, dass wir in dein Bild verwandelt werden, dass dein Heiliger Geist deinen Charakter in uns entwickeln kann. Und wir bitten dich, Herr, dass du den lauten Ruf doch erscheinen lassen möchtest. Herr, dass mit Vollmacht überall dein Wort weitergegeben wird, dass bald alle Menschen davon gehört haben, von deiner Botschaft, dass alle Menschen sich entschieden haben und dass du bald kommen kannst, Herr Jesus. Darauf warten wir. Darauf freuen wir uns, wenn du kommst. Aber wie schön ist es, wenn wir im Himmel sein werden, wenn dann ein Mensch zu uns kommen wird und sagen wird, weil du damals auf der Erde ein Zeugnis gegeben hast, darf ich jetzt hier sein. Herr, wie viel ist ein Mensch wert für die Ewigkeit? Herr, wir bitten dich, dass du Menschen, die nach dir suchen, zu uns führst. Wir bitten dich, dass du mächtig wirken möchtest, dass du auch Menschen, die nach dir suchen, mit Träumen und Visionen ihnen das gibst, damit sie den Weg zu deiner Gemeinde finden. Herr, du hast verheißen, dass du das in der letzten Zeit tun wirst und wir glauben, dass die Zeit gekommen ist. Bereite unser Herzen vor, schenk der Erweckung in unserem persönlichen Herzen, in der Gemeinde, in dieser Gemeinde hier in Lahr, überall in Baden-Württemberg, in Deutschland und auf der ganzen Welt. Und lass diese Erweckung nicht wieder zu Ende gehen. Dass wir dann diese letzten Ereignisse, die wir sehen, die sich vor unseren Augen entwickeln, dann begegnen können und dass du kommen kannst, Herr Jesus. Herr, wir freuen uns auf die Zeit des Spätregens. Es wird eine schöne Zeit sein. Und wir freuen uns auf alles, was wir dann an Erfahrung mit dir machen dürfen. Aber bereite du uns vor auf diese Zeit. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.